Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Was tut Gott? Was tut Gott? Und wo sind wir gefragt, etwas zu tun? Darum geht es heute in der Predigt. Ein Problem, was in unserer Zeit heute weit verbreitet ist, ist, dass Menschen sagen, ich habe keine Zeit. Ich bin so unter Stress. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich alles zu tun habe. Keine Zeit. Wilhelm Busch, ein Pastor und leidenschaftlicher Evangelist aus Essen, hat in einer seiner Ansprachen, die ist jetzt mindestens 50 Jahre her, Folgendes gesagt. Wenn ich jemand sagte, lesen Sie in der Bibel, dann sagte er, ich habe keine Zeit. Wenn ich jemand einlud in die Kirche, dann hieß es, ich gehe lieber in den Wald, mein Gott ist die Natur. Eine merkwürdige Tatsache, sagt Wilhelm Busch, sehen Sie, wenn vor 100 Jahren ein Kaufmann aus Colmar in Straßburg ein Geschäft abzuwickeln hatte, da musste er mit der Postkutsche 7 Stunden fahren. Also einen Tag hin, dann war er einen Tag dort und dann wieder einen Tag zurück. Heute führt er ein Telefongespräch, hat also 3 Tage gewonnen. Und so geht's mit allem, wo früher die Frauen Wäsche gewaschen haben in mühsamer Arbeit und die Waschaktion eine Riesenaktion war, da wird heute die Wäsche in die Maschine gepackt, ein Knöpfchen gedrückt und 2 Stunden später guckt man und sie ist immerhin schon mal sauber. Wilhelm Busch weiter, in meinem Haus ist eine Garage, die Einfahrt geht so den Hang runter. Wenn ich meinen Wagen rausfuhr, dann musste man so ein bisschen Schwung nehmen. Unser Nachbarjunge hieß Manni. Neulich steht er da, ich sage, Manni, willst du mit rausfahren? Da hat er immer Spaß dran gehabt. Ja, sagt er, wenn Sie schnell machen, ich habe nicht viel Zeit. 5 Jahre alt, schon die 5-Jährigen haben einen Terminkalender. Ich musste schmunzeln und zugleich so ein bisschen zucken, wo ich dachte, boah, das war vor 50 Jahren schon so. Heute fragen Sie mal Schüler nach irgendwas, ich habe keine Zeit. Und der Druck ist ja auch immens groß. Tage sind einfach voll. Und wenn wir als junge Eltern irgendwie Beruf, Familie, wofür ist eigentlich noch Zeit da? Und dabei ist es so wichtig, bei bestimmten Momenten im Leben Zeit zu haben. Bei bestimmten Momenten im Leben eben nicht zu sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Es ist fast so, als wollte uns irgendwie jemand von Dingen abhalten, die doch so wichtig für uns wären. Ich lese den Predigttext jetzt aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium. Der steht in Lukas 5. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und sie wollten hören, wie er Gottes Wort verkündigte. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er 2 Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. In Klammern, die kamen gerade von der Arbeit, weil Fischen tut man nachts und in den frühen Morgenstunden. Und die waren also damit fertig und machten jetzt ihre Netze sauber. Jesus stieg in ein Boot, in das Boot, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Und jetzt versetzt euch mal rein in die Situation von diesem Simon. Kommt von der Arbeit, ist geschafft. Und jetzt kommt da einer, den er nicht kennt, dieser Jesus, und sagt, du, ich brauche jetzt mal dein Boot. Warum fragt Jesus das? Ich war mal vor Jahren am See Genezareth in Israel und es ist so, wenn du ein Stück raus bist auf dem See und von dort sprichst, dann können dich die Leute verstehen, am Ufer, dass so ein bisschen hoch geht die Böschung. Und deswegen machte das Sinn für Jesus, eben diese paar Meter auf dem See zu sein, um dann zu den Leuten zu sprechen. Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit. Das hätte Simon eigentlich antworten können. Und niemand hätte es ihm verdenken können. Tut mir leid, ich bin so geschafft von meiner Arbeit. Bitte jetzt nicht mit dem Boot hier. Fragt einen anderen, da sind noch genügend andere. Ich jetzt bitte nicht. Die ganze Nacht gearbeitet, auf dem See gewesen, um zu fischen. Müde und erschöpft und frustriert zurück am Ufer. Gerade dabei, die Netze einzupacken und Feierabend zu machen. Und dann will dieser Jesus in sein Boot, damit er ein paar Meter auf den See rausfahren kann. Ich würde so gerne wissen, was in Simon vorgegangen ist in diesem Moment. Wir erfahren es leider nicht, es steht nicht in dieser biblischen Geschichte drin. Wir erfahren nur, dass er eingewilligt hat. Er geht auf den Wunsch von Jesus ein. Er fährt ein Stück heraus und dann predigt Jesus, spricht zu den Leuten am Ufer. Weiter heißt es, Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte. Und er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte die Leute vom Boot aus. Als Jesus fertig ist und aufgehört hat, zu den Leuten zu sprechen, wendet er sich an Simon. Und jetzt setzt er sozusagen noch eins drauf. Er sagt, fahr noch mal raus auf den See, wo es am tiefsten ist, und werf mit deinen Leuten dort noch mal die Netze aus. Ich kann mir vorstellen, wie es jetzt in Simons Gedanken gerattert hat. Nicht auch noch das. Die Minuten, die ich ihm das Boot zur Verfügung gestellt habe, okay, das ist verschmerzt. Aber noch mal auf den See rausfahren, wo wir gerade hergekommen sind und ohne Erfolg gefischt haben, stundenlang. Jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung von der Materie hat, weiß, dass das sinnlos ist, mitten am Tag die Netze auszuwerfen zum Fischen. Wenn man hier Fische fangen will, geht das nur nachts oder in den frühen Morgenstunden. Also setzt Petrus an und sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und was vermutest du, wie es weitergegangen ist? Ich hätte erwartet, dass Simon sowas sagt wie, bei allem Respekt, aber überlass das mit dem Fischen uns und kümmere du dich ums Predigen. Getreu dem Sprichwort Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber wisst ihr, was Petrus gesagt hat? Petrus sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Aber auf dein Wort hin will ich das nochmal probieren. Simon und seine Leute werfen also die Netze aus und als sie das taten, heißt es dann weiter, fingen sie eine große Menge Fische, eine so große Menge, dass ihre Netze das kaum halten konnten. Und dann winkten sie ihre Freunde in dem anderen Boot dazu und sie kamen mit dem zweiten Boot und auch dort die Netze wurden prallvoll. Fast sind die Boote gesunken, sonnreicher Fischfang ist das geworden. Unfassbar. Als Simon das sah, lesen wir dann weiter, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht hatten. Petrus erlebt das, was man wohl im wahrsten Sinne mit Ehrfurcht nennen darf. Ehrfürchtig blickt er auf das, was da gerade geschehen ist. Und fassungslos. Er hat irgendwie, vielleicht aus Freundlichkeit, Jesus gegenüber gesagt, okay, fahren wir noch mal raus, probieren wir das noch. Vielleicht, was weiß ich. Aber so überwältigt, ein mega Fang, den er macht, ich schätze, der war sprachlos. Und dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück, heißt es, und folgten ihm nach. Es ist dies die Berufungsgeschichte von Simon, der später Petrus genannt wird. Und alles fängt damit an, dass Simon Jesus sein Boot für ein paar Minuten zur Verfügung stellt. Ich möchte anhand dieser Geschichte heute etwas dazu sagen, was Gott in unserem Leben tut und was wir tun können, was unser Part ist. Dazu habe ich was mitgebracht. Ich habe leider selbst keine Schallplatten mehr, aber wir haben ja den Tom. Und Tom hat eine wunderbare Schallplatte mitgebracht. Raumpatrouille, der Vorgänger von Raumschiff Enterprise, habe ich mir sagen lassen. Also als Hörspiel oder so, sozusagen. Oder die Filmmusik. Und habe ihn gebeten, bring doch mal eine Schallplatte mit. Und dies ist die Seite A dieser Schallplatte. Eine Schallplatte hat eine Seite A und eine Seite B. Wir hatten früher einen Plattenspieler zu Hause und als ich ein kleiner Junge war, so ungefähr 5 Jahre, da durfte ich die Schallplatten noch nicht selber umdrehen. War mit diesem Totkopf ja ein bisschen, man musste das so ganz vorsichtig machen, da hatte mein Papa Sorge, wenn da jetzt wir Kinder dran spielten. Also wir hatten, wenn wir Seite A gehört haben, mussten wir irgendwen fragen, dass er es umdreht, damit wir auch Seite B hören konnten. Dann hieß es also, wir hatten eine Schallplatte, da erinnere ich mich noch, die war von Pumuckl und Meister Eder, so ein Hörspiel. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt hier. Wer kennt das, Pumuckl? Und, ah, doch, noch einige. Ja, aus der anderen Zeit, aber gab es noch. Und wenn ich Seite A gehört hatte, dann war ich natürlich angefixt und wollte auch Seite B hören, weil so mittendrin aufhören ist ja doof. Und also rief ich dann, bitte umdrehen, und hoffte, dass meine Mama oder meine Oma dann kamen, die Zeit hatten und mir die Schallplatte umgedreht haben. Nehmen wir heute mal diese Seite A als Bild für das, was Gott tut. Was tut Gott? Gleich auf den ersten Seiten der Bibel hören wir eine Menge von Gottes Aktivität. Wir haben es eben schon gehört. Gott wirkt, Gott spricht, Gott schafft, Gott tut. Wenn der allmächtige Gott Neues ins Leben ruft, dann kann er das ganz alleine. Er bringt die Schöpfung in Gang und erweckt alles zum Leben. Viele Begebenheiten in der Bibel sind ganz offensichtlich Gottes Werk. Ich schließe einen Bund mit dir, sagt er etwa zu Abraham, den er herausgerufen hat. Wir haben das eben gehört und später, wenig später in einigen Kapiteln, da schließt er mit diesem Abraham einen Bund. In der Taufe heute, wir haben Leni getauft, da hat Gott einen Bund geschlossen mit Leni. Ich schließe heute einen Bund mit dir, Leni, für dein ganzes Leben, sagt Gott. An einer Stelle sagt der Apostel Paulus, wenn ein Mensch glaubt und beginnt, Gott zu vertrauen und mit Jesus zu leben, dann ist das Gottes Wirken im Menschen. Wenn es um unsere Rettung, unser Heil geht, dann gilt zuerst, Gott tut. Das ist sozusagen die Seite A dieser Schallplatte. Und dann gibt es aber den Moment, wo es heißt, bitte umdrehen. Jesus selbst wendet die Schallplatte. Wo er Menschen begegnet, da stellt er Fragen. Da bindet er ein, da beteiligt er uns Menschen und begabt uns und gibt uns Aufgaben. In unserer heutigen Geschichte, Simon, ich brauche dein Boot. Kannst du mich bitte in dein Boot ein Stück vom Ufer wegfahren, damit ich von dort zu den Leuten reden kann? Keine große Sache. Etwas, was Simon auch nicht wahnsinnig viel gekostet hat. Ein paar Minuten Zeit. Er hat nicht gesagt, keine Zeit. Zum Glück. So fing es an. Und die Seite B, das ist die Frage, ob wir uns beteiligen lassen an dem, wenn Gott uns anspricht. Das liegt an uns. Es ist unsere Entscheidung, wir die Platte umdrehen und sagen, okay, da gibt es noch mehr als das, was Gott mir zusagt. Dann wäre nämlich die Gottesbeziehung sowas wie ein Monolog. Oder mit anderen Worten, Gott wäre so ein Marionettenspieler und wir die Marionetten. Alles würde Gott machen. Dann bliebe von uns nicht mehr viel. Ein Missionar schrieb kürzlich in seinem Rundbrief, eins kann ich euch schon mal verraten, Jesus ist am Wirken in dieser Stadt. Und dann berichtet er von einem jungen Mann, dem Jesus in einer Vision erschienen ist, ohne Menschen. Gott tut, Gott wirkt an Menschen. Und der Missionar schreibt weiter, Jesus ist am Wirken in dieser Stadt und es ist so spannend, daran teilzuhaben. Das ist die Realität, wo Gott am Werk ist. Seine Mission, sein Auftrag geschieht dort, wo Menschen wie du und ich sich einbinden lassen in das, was Gott tut. Wir dürfen daran teilhaben, Teil von Gottes Geschichte sein. Was für ein Privileg, was für ein Geschenk. Der große Gott, der findet, dass wir, so wie wir sind, Teil in seiner Geschichte sein sollen. Eben haben wir den sogenannten Missionsbefehl von Jesus gehört. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und der logische Nachsatz könnte heißen, darum setzt euch gemütlich hin und schaut zu, was ich tue. Aber stattdessen sagt Jesus, darum geht hin und macht zu meinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern alle Völker. Gott hat uns geschaffen und wir sollen ihm ähnlich sein. Und da er ein aktiver Gott ist, ein schöpferischer Gott, gehört zu dieser Ebenbildlichkeit auch, dass wir aktiv werden. Und es gehört genauso dazu, dass wir uns ab und zu ausruhen. Denn Gott hat nach der Schöpfung auch am siebten Tag ausgeruht und sich gefreut an dem, was da geschaffen war. Nachdem Simon Jesus sein Boot zur Verfügung gestellt hat, bekommt er eine zweite, weitaus herausforderndere Aufgabe. Simon fährt nochmal auf den See und wirft die Netze aus. Und irgendwas in Simon hat ihn dazu bewegt, das zu tun. Er hat den Worten von Jesus vertraut, obwohl ihn seine Erfahrung was anders gelehrt hat. Und das finde ich eine tolle Stelle in dieser Geschichte. Simon denkt, weiß nicht, ob sich das lohnt. Gehe ich von aus, dass er das gedacht hat. Und dann sagt er, aber auf dein Wort, weil du das sagst, Jesus, will ich es nochmal probieren. Interessant finde ich dabei, Jesus sieht, was Simon kann, was er mitbringt an Voraussetzungen. Und genau das, nicht mehr, soll er jetzt einsetzen für Jesus, soll er Gott zur Verfügung stellen. Die Geschichte wäre ganz anders gelaufen, hätte Simon gesagt, sorry, mein Boot kann ich dir jetzt nicht geben. Keine Zeit und ich bin total müde, weil wir die ganze Nacht nämlich erfolglos gearbeitet haben. Und vielleicht denkst du, da wo du jetzt stehst in deinem Leben, also für Gott Zeit nehmen, in Gottesdienst gehen, womöglich selbst mal die Bibel aufschlagen, ich habe so viel anderes, was wichtiger ist. Ich bin gleich soweit. Der eine Gedanke noch. Wenn Gott uns anspricht, dann sollten wir genau hinhören. Es kann sein, dass er uns weit mehr geben will, als er von uns einfordert. Simon geht mit einem überreichen Fischfang aus der Sache raus. Mit einem Segen, mit dem er nicht gerechnet hat und den er sich selber auch nicht hätte erarbeiten können. Gott wollte ihn gebrauchen und noch viel mehr wollte er ihn segnen. Und ich möchte es dir heute mitgeben, die Schallplatte, diese Schallplatte, die dafür steht, Gott spricht zu uns. Und an bestimmten Situationen unseres Lebens spricht er uns an. Ich bin davon überzeugt, in jedem Leben ist das so, dass Gott Momente hat, wo er uns anspricht. Das ist die A-Seite. Und wenn du das spürst, da ist irgendwie ein Gedanke, der ist, als wenn Gott mich anspricht, dann lade ich dich ein, dann dreh die Platte um und hör die B-Seite. Nimm dir nicht sozusagen das Beste aus der ganzen Geschichte. Ich hätte nicht nur die erste Hälfte vom Pumuckl hören wollen, sondern ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und mit dem Glauben ist das so. Heute feiert ihr die Taufe von Leni. Und wie wunderbar, wenn eines Tages ihr und eure Kinder die B-Seite zum Klingen bringt und merkt, der Glaube, der hat auf einmal was zu tun mit unserem Leben. Da wird uns was wichtig. Wir fangen an, nach Gott zu fragen. Wir fangen vielleicht in ganz kleinen Dingen an, Gott etwas zur Verfügung zu stellen von dem, was wir haben. Bleibt nicht beim Hören von Seite A stehen. Denn erst mit der Seite B bekommt die Schallplatte deines Lebens den Klang, für den Gott dich geschaffen hat. Dass du ein Segen bist, selber gesegnet und ein Segen wirst für andere. Amen.